Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind und ich möchte als Einführung auf das Thema Immunglobuline einen kurzen historischen Rückblick einblenden. Wären Sie so nett, mir das erste Slide zu geben, bitte? Danke sehr. Ich stehe auf dem Standpunkt, es ist unmöglich, auch in der heutigen Zeit über Immunglobuline zu sprechen, ohne an die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückzudenken. Ich weiß nicht, wie gut das noch bekannt ist, aber Emil von Behring war der Erste, der je eine passive Immunisierung durchgeführt hat, nachdem er Pferde mit Diphtherie inokuliert hatte und das Pferdeserum abgenommen hat und an Soldaten gegeben hat, um sie in diesem Sinne passiv gegen das Auftreten von Diphtherie zu schützen. Das muss man also aus heutiger Sicht betrachtet als xenogenes Antikörperpräparat bezeichnen, das Infektionsschutz über eine passive Immunisierung, wie wir heute sagen würden, geliefert hat. Er hat für diese Tatsache, dass er eine Prozedere entwickelt hat, von dem damals noch gar nicht verstanden werden konnte, wie es eigentlich Effizienz entwickelt, 1901 den Nobelpreis bekommen. Wer 1906 ebenfalls den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie bekommen hat, ist Paul Ehrlich. Und auch Paul Ehrlich muss genannt werden, sogar in der heutigen Zeit noch, wenn wir über Immunglobuline sprechen. Einerseits, weil er gemeinsam mit Emil von Behring das allererste Diphtherie-Immunglobulin-Präparat entwickelt hat. Und außerdem finde ich besonders faszinierend, weil er damals die sogenannte Seitenkettentheorie grafisch dargestellt hat und postuliert hat, dass das, was er Seitenketten bezeichnet, was hier grafisch dargestellt eher an die Expressionisten entwickelt, gesagt hat, das sind Moleküle. Er stellt sich vor, dass diese Moleküle eines Tages in der Therapie eingesetzt werden werden. Und interessanterweise hat er recht gehabt, einerseits mit seiner grafischen Darstellung. Immunglobuline sind jetzt gar nicht so anders, wenn wir sie auch elektronenmikroskopisch betrachten. Und außerdem wissen wir alle, dass Immunglobuline heutzutage in der Antikörpertherapie eingesetzt werden. Wenn Sie sich per Fernsehen fortbilden wollen, kann ich den Blockbuster Charité empfehlen. Da kommen alle diese Größen vor, die antiinfektiösen Therapien auch per Immunglobuline zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Aber gehen wir zum tatsächlichen Thema, das mir als Vortrag zugedacht ist, nämlich die angeborenen Immundefekte in Kindheit und Jugend, wo eine der Rückgräder der Therapie eben die Therapie mit Immunglobulinen darstellt. Ich spreche zu dem Thema sehr gerne unter den Stichworten Think, Diagnose, Treat, und zwar schlichtweg deswegen, weil, gut, da liegen potenzielle Interessenkonflikte, sind immer alle ausgefordert zu nennen. Ich nenne sie hiermit, wir kooperieren mit Fortbildungsinstitutionen und auch mit der Industrie, um das Wissen, das wir uns erarbeiten konnten, zu verbreitern. Im Sinne der besseren Diagnostik und Therapie unserer Patientinnen und Patienten. Think, Diagnose, Treat, in dem Sinne, dass es wichtig ist, bei Immundefekten jeglichen Alters zu wissen, wann, wo und wie Manifestation der Erkrankungen stattfinden kann. Diagnose heutzutage am sinnvollsten entsprechend von Leitlinien, Algorithmen, die eine gezielte Immundefektdiagnostik ermöglichen. Wir werden darauf eingehen. Und Treat, weil es heutzutage eine ganze Anzahl von effizienten Therapien für Immundefekterkrankungen gibt. Einerseits die erwähnten Immunglobulinsubstitutionen, aber auch sind wir selbstverständlich äußerst effizient geworden mit der Prophylaxe vor Infektionen, entweder durch Infektionen oder durch Impfungen. Auch das ist möglich bei Immundefektpatienten, wenn wir uns sehr zielgerichtet und individualisiert anschauen, was die Patienten, Patientinnen haben und was man unter Umständen per Impfung erreichen kann, als auch durch entsprechende gezielte Antibiose. Ebenso gehört zum Treat dazu, dass Therapie und Prophylaxe von Immundysregulation und Autoimmunität, ich nehme an, da wird im zweiten Vortrag darauf eingegangen werden, betrieben werden kann. Und als eine weitere Option natürlich das Auswechseln des Immunsystems durch eine Stammzelltransplantation. Wenn wir von primären Immundefekten, angeborenen Erkrankungen des Immunsystems sprechen, dann sprechen wir tatsächlich davon, dass das klinische Bild von Geburt bis ins Erwachsenenalter, teilweise sogar bis ins Seniorenalter hinein auftreten kann. Das ist etwas, was tatsächlich vor 25 Jahren noch nicht bekannt war. Da war davon ausgegangen worden, dass diese Form der angeborenen immunologischen Erkrankungen in den ersten Lebensjahren manifest werden müssen. Das ist nicht der Fall. Wir wissen heutzutage, und ich bin gerade erst von einem Symposium zurückgekommen, wo eine 64-jährige Patientin vorgestellt wurde, bei der erst in diesem Alter eine septische Granulomatose diagnostiziert worden war. Und zwar schlichtweg deswegen, weil ihre Symptome relativ schleichend waren, mit keinen großen auffälligen bakteriellen Infektionen und daher erst in diesem Alter eine immunologische Fachperson eingeschaltet worden ist, die dann das entsprechende Testsystem angewandt hat. Sie ist mit einer septischen Granulomatose diagnostiziert worden, einer Erkrankung, von der bis vor wenigen Jahren angenommen wurde, die muss innerhalb der ersten 5 Jahre auffällig werden. Also wir wissen heutzutage, dass das nicht der Fall ist. Und was außerdem wichtig ist zu wissen, Immundefizienz oder Immundefekt auf Deutsch gesagt, ist nicht immer nur defekt, also Immundeficiency ist nicht immer nur defekt im Sinne von Reduktion, sondern kann ebenso Immundesregulation sein. Wie schaut das dann aus? Also ein Irrtum der immunologischen Homöostase. Einerseits natürlich Infektionsanfälligkeit, andererseits aber auch, wenn wir von Dysregulation sprechen, auffällige Häufung oder auffällige Schweregrade von atopischen Manifestationen, autoimmunologische, inflammatorische Symptome, auffällige Formen oder sehr frühe Formen von Malignität oder aber auch periodische Fieber, die durch Infektionserreger nicht erklärlich sind. Hier auch zusammengefasst, falls Sie in den Lehrbüchern nochmal nachschlagen wollen, wo das gut in der gleichen Art und Weise aufgezeichnet ist, kann ich von Abul Abbas das Lehrbuch sehr empfehlen, wo die General Features of Immunodeficiency Diseases ebenso zusammengefasst sind. Besondere Suszibilität zu Infektionen, besondere Suszibilität zu bestimmten Types of Cancer, paradoxe Autoimmunität und eben ganz wichtig die Awareness, wie vorher gesagt, weil die klinischen und auch die Laborbefunde äußerst heterogen sein können. Um der Aufmerksamkeit, der Awareness Rechnung zu tragen, haben wir in Expertisekreisen uns in den letzten Jahren immer wieder zusammengetan, um Leitlinien zu schreiben. Diese Leitlinien, also sowohl unter der AWMF-Schirmherrschaft, also Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, ist die Leitlinie erstmals 2011 entstanden und 2017 abgedatet worden, wie vor allem im interdisziplinären Setting es wichtig ist, eine korrekte Diagnose von primären Immundefekten zu erreichen. Weiters haben wir auf Basis unserer Arbeitsgruppe für pädiatrische Immunologie in Österreich Leitlinien herausgegeben, diagnostisches Vorgehen bei Infektanfälligkeit, Verdacht auf Immundefekt oder Immundysregulation und Autoimmunerkrankungen. All diese Leitlinien sind online abrufbar, also wenn Sie nachlesen wollen, bitte laden Sie sich einfach herunter. Es sind natürlich sehr viel mehr Details, als ich in den kommenden 20 Minuten bringen kann. Mir liegt immer wieder daran, uns vor Augen zu führen, wo unser Immunsystem vielfältig aktiv wird. Und ganz wichtig zu bedenken ist, dass alle unsere Schleimhautoberfläche, insbesondere unser Darm, riesige immunologische Organe darstellen. Der Darm ist de facto unser größtes immunologisches Organ mit einer Flächenausdehnung, wenn wir alle Krypten mit einbeziehen, von ungefähr mehr als 100 Quadratmetern. Also man muss sich vorstellen, die Größe eines Tennisplatzes. Das zweitgrößte immunologische Organ ist unsere Lunge mit einer Flächenausdehnung, wenn wir die gesamte Lungenoberfläche innen ausbreiten würden, von ungefähr 70 Quadratmetern, also der Größe eines Squashplatzes. Besonders wichtig, auch wenn kleiner, ist unsere Haut nicht nur als mechanische Barriere, sondern auch, weil immunologisch hochaktive Zellen überall in der Haut vertreten sind, hier angefärbt zum Beispiel eine T-lymphozytäre Infiltration in der Haut mit einem roten T-lymphozytären Farbstoff. Ganz essentiell, auch wenn nicht in einer Flächenausdehnung zu berechnen, ist unser Blut, weil das natürlich aufgrund der systemischen Kommunikation, Blut und Lymphe, aufgrund der systemischen Kommunikation alle unsere Organe miteinander verbindet und auch die interzelluläre Kommunikation aufrechterhält. Die Jeffrey Modell Foundation, eine international tätige Organisation, mit der wir seit einigen Jahren kooperieren, deren Hauptsitz in New York sitzt, hat sich aus persönlicher Betroffenheit schon vor 25, 30 Jahren zur Aufgabe gestellt, die Awareness zu steigern und hat daher Warnhinweise plakativ dargestellt. Ich gehe jetzt nicht mehr auf jedes einzelne Detail ein, aber weil das meiste davon haben wir schon gesagt, Infekthäufung, Schweregrad von Infektionen, aber auch, was wir noch nicht besprochen haben, gravierender Gewichtsverlust oder Fehlen von Gewichtszunahme und fehlendes Größenwachstum beim Kind. Und außerdem ganz wichtig, der 10. Punkt, eine Familiengeschichte, die auf einen Immundefekt hinweist. Es bringt natürlich wenig, die Familien zu fragen, gibt es in ihrer Familie Immundefekte, weil die meisten mit dieser Terminologie nichts anfangen können. Aber was ich gerne mache, ist dann nach den Warnhinweisen fragen, gibt es in früheren Generationen Geschichten in ihrer Familie, wo Menschen plötzlich an einer Sepsis verstorben sind oder eine Lungenentzündung nach der anderen hatten und aufgrund der 10. Lungenentzündung in einer Sepsis verstorben sind. Das können weiterführende Hinweise auf die Familiengeschichte, auf primäre Immundefekte, angeborene Erkrankungen des Immunsystems sein. Ähnliches gibt es auch für das Erwachsenenalter. Warum mir das jetzt verloren gegangen ist, weiß ich gerade nicht. Aber gut, ist egal. Wenn wir also den Warnhinweis Infektanfälligkeit noch ein bisschen mehr im Detail betrachten, geht es uns natürlich heute darum, manifeste immunologische Störungen im Rahmen von pathologischer Infektanfälligkeit von physiologischer Infektanfälligkeit des Kleinkindesalters zu unterscheiden oder von pathologischer Infektanfälligkeit aufgrund einer nicht-immunologischen Pathologie, wie es zum Beispiel eine zystische Fibrose wäre. Infektanfälligkeit als Leibsymptom für einen primären Immundefekt haben wir jetzt schon herausgearbeitet. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, welche Zahl uns hier leiten kann, ist es durchaus schwierig, valide Evidenz zu bekommen, weil es seit Jahrzehnten eigentlich keine guten epidemiologischen Daten zu dieser Frage, wie viel Infektion ist in welchem Alter als normal zu bezeichnen, gibt. Die einzige Studie, die sich wirklich die Mühe gemacht hat, mehr als 5000 Personenjahre zu beurteilen, stammt aus dem Jahr 1993. Da wurde in den Altersgruppen 0 bis 4 von einer Infektionshäufigkeit mit einem Mittelwert von 5 pro Jahr gesprochen. Wobei, Sie werden es gleich nachher sehen, es gibt natürlich auch banale Infektionen, die Zahl 10 überschreiten können im Kindesalter. Im Alter von 5 bis 19 Jahren ein Mittelwert von circa 3 pro Jahr und im Erwachsenenalter knapp über 2, knapp unter 2. Wie gesagt, es gibt neben der Zahl auch andere Hinweise, die für eine pathologische Infektionsanfälligkeit sprechen können, nämlich eben nicht nur die Zahl, und wir müssen hier auch unterscheiden zwischen Minorinfektionen und Majorinfektionen. Es gibt auch Kriterien anhand des Verlaufes, ob es eine akute Infektion ist, die gut ausheilt oder eine chronisch rezidivierende Infektion, ob Residuen bleiben oder nicht. Pathologische Infektanfälligkeit wird eher mit Residuen behaftet sein, Rezidive mit demselben Erreger eher mit pathologischer Infektanfälligkeit, opportunistische Infektionen eher bei pathologischer Infektanfälligkeit als einem Immundefekt. Wir haben uns im Rahmen der Leitlinienerstellung bemüht, Schlagworte zu generieren, damit genau das, was ich eben dargestellt habe, leichter merkbar ist. So wie wir doch auch während des Studiums die Handwurzelknochen gelernt haben mit dem Boot, das sich im Mond scheint na schauen Sie, ich habe es mir nicht gemerkt, aber Elvis können Sie sich viel leichter merken. Elvis steht für Akronym für eine pathologische Infektanfälligkeit, und zwar deswegen: pathologische Infektanfälligkeit charakterisiert durch Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensität und Summe. Und als zweites Akronym, das wir damals eben bei der Erstellung der Leitlinien neu generiert haben, das uns sehr wichtig war, bezieht sich auf die Störung der Immunregulation Garfield. Und Garfield schlichtweg deswegen, weil uns das helfen soll, uns zu merken, dass Granulome, Autoimmunität, rezidivierendes Fieber, Ekzeme, also immunologische Erkrankungen der Haut, Lymphoproliferation und chronische Darmentzündungen ebenfalls, selbst wenn keine Infektanfälligkeit vorliegt, Leitsymptome für einen primären Immundefekt sein können. Lymphoproliferation sowohl an Milz, Leber und Lymphknoten. Ganz wichtig ist mir persönlich immer zu wissen, wie groß ist die Milz eines Individuums, wenn der Verdacht Immundefekt im Raum steht, weil das ein sehr guter Hinweis sein kann auf eine eventuell pathologische Lymphoproliferation im Rahmen eines primären Immundefektes. Die Nomenklatur der primären Immundefekte der angeborenen Störungen des Immunsystems wird alle 2 Jahre von einer Expertisegruppe neu gestaltet. Primär hat sich diese Expertisegruppe auf Initiative der WHO 1970 getroffen. Inzwischen ist das ein Gremium, das durch die International Union of Immunological Societies alle 2 Jahre zusammengerufen wird. Und auch aufgrund der molekularen Revolution der letzten 10 Jahre ist das genetische Wissen um Immundefekterkrankungen, die angeboren sind, wirklich exponentiell in die Höhe gegangen. Wir kennen heutzutage mehr als 300 unterschiedliche Gene, wahrscheinlich, das sind jetzt die Zahlen von 2017, jetzt haben wir 2019, wir können eher davon ausgehen, dass sich inzwischen schon wieder auf die Zahl 400 nähert, über 300 unterschiedliche Gene, die für jeweils einen neuerdings bekannten angeborenen Immundefekt stehen können. Und interessanterweise, das klinische Bild dieser genetischen Mutationen muss nicht immer ident sein. Ich habe daher auch aufgeschrieben, dass mehr als 350 unterschiedliche klinische Phänotypen von diesen Immundefekten durch diese Genmutationen auftreten können. Das sind die 8 Gruppen, die in dieser IURS-Nomenklatur von 2017 genannt worden sind. Kombinierte Immundefekte, Syndrome mit Immundefekt, Antikörperdefizienzen, dann eben die Immundysregulationssyndrome, die bis vor 8 Jahren in dieser Nomenklatur nicht enthalten waren, Defekte von Innate Immunity, also von angeborenen, also nicht die adaptive Immunität, sondern die sogenannte angeborene Immunität, wo dann solche Moleküle dazugehören, die pathogen assoziierte Muster erkennen. Die autoinflammatorischen Disorders, eben auch eine neue Gruppe, die bis vor 8 Jahren circa nicht enthalten war, und dann die so altbekannten Komplementdefekte, die wir alle schon länger kennen. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich Ihnen noch ein paar Patienten vorstellen. Das werde ich jetzt schnell machen, weil die Zeit läuft. Dieser Knabe ist mit 8 Monaten in einer pädiatrischen Ambulanz vorgestellt worden und hatte dieses, nennen wir es mal, unruhige Hautbild. Man könnte natürlich, wenn man die restliche Geschichte nicht kennen würde, sagen, gut, ein atopisches Ekzem, wie es ja viele andere Säuglinge auch haben. Aber neben diesem auffälligen Hautbild hat er auch die Vorgeschichte bereits in diesem jungen Alter einer Pneumonie, und er hatte außerdem rezidivierende Durchfälle, das heißt eine Darmpathologie, die teilweise blutig war. Und neben dem Ekzem sah man bei der klinischen Untersuchung bereits gefunden eine Milzvergrößerung und eine Lebervergrößerung. Und in dieser Situation, aber auch weil es ein geschultes immunologisches Team war, das dann involviert wurde, konnte relativ schnell an einen ganz klassischen angeborenen Immundefekt gedacht werden, und zwar schlichtweg deswegen, weil bereits im Blutbild eine Thrombozytopenie gefunden war, und außerdem das Labor, in dem das Blutbild gemacht worden ist, eine Aussage zur Thrombozytengröße gestellt hat. Und zwar war das Thrombozytenvolumen vermindert. Wenn man also als immunologisch geschulte Person diese Vorgeschichte hört, außerdem die Thrombozytopenie mit kleinen Thrombozyten als Befund bekommt, dann macht man sehr rasch zielführende immunologische Diagnostik, die dann gezeigt hat, dass die T-Zellzahlen vermindert waren durch die Färbungen, Oberflächenfärbungen im Fax CD3, CD4, CD8, dass außerdem diese Lymphozyten schlecht in vitro stimulierbar waren. Wenn wir also die Fähigkeit von Lymphozyten testen wollen, gegen entsprechende antigene Reize zu reagieren, kann man das, was eine Infektion im Körper macht, im Reagenzglas kopieren und sieht dann, ob diese Lymphozyten eine normale Funktion aufweisen oder nicht. Das war bei diesem Patienten nicht der Fall. Er hatte eine verminderte Lymphozytenfunktion. Er zeigte keine Antikörperdefizienz, aber er zeigte signifikant erhöhtes IgE. Das klinische Bild und diese Befunde sind eindeutig und in der Familienanamnese wurde außerdem noch berichtet, dass ein Onkel mütterlicherseits ebenfalls eine Thrombozytopenie hatte. Gut, dieses Slide zeige ich Ihnen ausschließlich, um ganz dezidiert darauf aufmerksam zu machen, dass wir in jedem Alter immer auf die altersgematchten Normwerte schauen müssen. Bei den Lymphozyten, bei den Immunglobulinen und selbstverständlich bei allen anderen Werten auch. Und es gibt signifikante Unterschiede zwischen der Neonatalperiode, dem ersten Lebensjahr und dem Erwachsenenalter. In dem Fall waren aber die Thrombozytenzahlen so niedrig, dass das keinen Unterschied gemacht hat. Und wahrscheinlich wissen die meisten von Ihnen bereits, dass ich die ganze Zeit von einem Viscott-Aldrich-Syndrom spreche, das erstmals in den 1940er Jahren unabhängig von zwei verschiedenen Pädiatern beschrieben wurde, nämlich einerseits Aldrich und andererseits Viscott. Und erst Jahrzehnte später konnte gezeigt werden, dass eine Genmutation verantwortlich ist, die für das sogenannte VAS-Protein kodiert. Warum macht das so heterogene Symptome? Weil es wichtig ist für die Stabilisierung des Aktin-Zytoskeletons. Und man kann sich vorstellen, dass die Stabilisierung innerhalb einer Zelle natürlich für das Zellwachstum und für das Funktionieren von einer ganzen Anzahl von Organen notwendig ist. Und es da durch das Nichtfunktionieren dieser Zellen zu einer Schädigung der hämatopoetischen Stammzellen kommt und dadurch einerseits zu den immunologischen Phänomenen, andererseits aber auch zu der Thrombozytopenie. Es ist eine Erkrankung, die zur Gruppe 2 in der Immundefektnomenklatur gehört. Der nächste Patient, den ich Ihnen vorstellen möchte, war ein 9-jähriger Patient, damals, wie er erst vorgestellt wurde, zugesandt aus dem Flüchtlingslager in Dreiskirchen. Er hatte dort eine bakterielle Pneumonie diagnostiziert bekommen, die auf die Gabe von oraler Antibiose nicht angesprochen hat. Und bereits die auswärtigen Laborbefunde hatten gezeigt, dass das Immunglobulin 180 Milligramm pro Deziliter war, IgM 10, IgA nicht nachweisbar. Die Familienanamnese war unauffällig. Hier wiederum eine Kurve, die in die Altersnormtabellen zeigt. Ich zeige Ihnen das deswegen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es wirklich absolut essentiell ist, altersbezogene Normwerttabellen heranzuziehen, wenn wir immunologische Befunde interpretieren wollen. Wenn wir jetzt den Knaben von vorher gehabt hätten mit seinen 8 Lebensmonaten und der hätte ein IgG von 180 gehabt, dann wäre das gerade noch akzeptabel gewesen. Schlichtweg deswegen, weil er natürlich mit 8 Monaten gerade dabei ist, die Diaplazenzahl übertragenen Antikörper seiner Mutter zu verlieren und möglicherweise noch nicht ausreichend endogene eigene Produktion von Immunglobulinen hat. Ein 8 Monate alter Knabe, der ein 180 IgG hat und infektfrei ist, braucht keine Substitutionstherapie. Er natürlich mit seinen 9 Jahren zeigte mit diesem Wert eine hochpathologische Auffälligkeit. Bei den ergänzenden immunologischen Befunden, also auch wieder eine Faxfärbung an peripheren Lymphozyten, zeigte sich, dass er 0 B-Lymphozyten hatte. B-Lymphozyten erkennen wir im peripheren Blut durch eine Oberflächenfärbung der Moleküle CD19 und CD20. Es hat sich nochmal bestätigt, dass eben eine Hypogammaglobulinämie vorliegt. Es war selbstverständlich auch keine Impfantikörper nachweisbar. Sonstige Befunde waren unauffällig. Diese Konstellation an klinischer Geschichte und Laborbefunden spricht eindeutig für das Vorliegen einer X-gebundenen A-Gamma-Globulinämie, die hervorgerufen wird durch eine sogenannte BTK-Defizienz, also eine Mutation oder mehrere Mutationen im BTK-Gen. Man kann das, das ist ein Gen, das sich auf dem X-Chromosom befindet. Es ist daher die X-gebundene A-Gamma-Globulinämie und betrifft klarerweise nur Buben. Und wenn man hier auf BTK färbt, dann sehen wir im Patienten, dass BTK hier angefärbt, beim normalen Spender sichtbar angefärbt werden kann, beim Patienten nicht. Und bei der Mutter gibt es einen Doppelpeak. Das heißt, man kann durch Untersuchung von Mutter oder Schwestern feststellen, ob diese Menschen, ob diese Frauen Trägerinnen für das Weitervererben der Erkrankung sind. Diese Erkrankung gehört zur Gruppe 3 der Immundefektnomenklatur, nämlich vornehmlich Antikörperdefizienzen. So, nachdem die Zeit läuft, werde ich über diese Fallgeschichte sehr schnell durchgehen. Auch ein Säugling, der aufgefallen ist mit chronischer Candida-Infektion und außerdem einer Lungenentzündung bereits im Alter von 6 Monaten und außerdem einem schlechten Gewichtszunahme bereits im ersten Lebenshalbjahr. Dieses Bild zeige ich Ihnen, weil der erste schwere kombinierte Immundefekt, der wirklich als solcher bezeichnet wurde, dieser Knabe Blätter war, der dann in den 1970er Jahren also keine zielgerichtete Therapie, so wie wir sie heute kennen, bekommen konnte und daher von der NASA einen Schutzanzug bekommen hat, damit er nur gefilterte, sterile Luft einatmen kann. Und so ist er dann ein paar Jahre sogar auf der Straße spazieren gegangen, aber aufgrund der fehlenden individualisierten Therapie im Stimme einer Stammzelltransplantation und vor der Ära von Immunglobulin-Substitutionen ist er leider dann doch an einer Sepsis verstorben. Kombinierte Immundefekte, insbesondere schwere kombinierte Immundefekte, können wir bereits am Blutbild erkennen, insbesondere wenn wir beim Blutbild nicht nur auf die Prozentualität von Lymphozyten schauen, sondern ausgerechnet bekommen oder selber nachrechnen, wie viele Lymphozyten quantitativ an Zahl im peripheren Blut vorhanden sind. Und in dem Fall waren insgesamt im peripheren Blut des Knaben nur 260, eine Verminderung auf ein Zehntel und in der Faxfärbung keine CD3-Zellen, also keine T-Lymphozyten, kaum NK-Zellen, aber eine normale Art an B-Lymphozyten. Und auch Hypogammaglobulinämie, wie man sich erwarten kann. Allein an dieser durchflusszytometrischen Färbung im Fax kann man heutzutage bereits sehr konkret zuordnen, um was für eine Art von schweren kombinierten Immundefekt es sich handeln könnte. Wir sehen, dass hier B-Zellen vorhanden sind, aber sonst keine Lymphozyten und dass es sich daher sehr wahrscheinlich um einen Defekt an der sogenannten Common Gamma Chain der Zytokinrezeptoren handeln wird und das wurde dann auch im Endeffekt bewiesen. Es handelt sich um einen kombinierten Immundefekt, um einen schweren kombinierten Immundefekt. Ganz kurz noch, weil zum Thema passend, wie behandeln wir heutzutage? Ich habe es vorab schon kurz gezeigt. Immunglobulin-Substitution ist klarerweise heutzutage State of the Art. Auch dazu haben wir eine ganze Anzahl von Leitlinien entwickelt, um die Anwendung einfach und nachvollziehbar darzustellen. Es ist vielfach gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass es sich um eine effiziente Therapie handelt, wie hier Primary Immunodeficiencies, Principle of Care oder auch bereits vor 13 Jahren ein ganz konkreter, mit viel Evidenz hinterlegter Nachweis, dass Immunglobulin-Therapien tatsächlich das bewirken können, was auch endogen produzierte eigene Immunglobuline als Aufgabe repräsentieren. Was machen wir damit? Insbesondere schützen wir vor Infektionen, erhöhen the quality of life, vermeiden Spätschäden, beeinflussen das Krankheitsverständnis positiv und außerdem sorgen wir insbesondere im Kindes- und Jugendalter für eine weitgehend störungsfreie somatische und psychosoziale Entwicklung. Man kann bei Kindern die Krankbestände und damit das Fehlen von der Schule definitiv und signifikant reduzieren durch eine sorgsame und kontinuierlich durchgeführte Immundefekttherapie. Auch bei Säuglingen kann man Immundefekte bereits subkutan geben. Es gibt die zwei Möglichkeiten, wie Sie sicherlich gehört haben, einer IV-Therapie und einer Subkutantherapie. Die Subkutantherapie gilt heutzutage als State of the Art. Zur Quality Assurance gehört selbstverständlich dazu, dass regelmäßig nachgewiesen wird, auch welche spezifischen antiinfektiösen Antikörper in den Immunglobulinpräparaten vorhanden sind. Heutzutage würde uns selbstverständlich auch sehr interessieren, wie viel Masernantikörper vorhanden sind. Ich kann nur berichten aus der eigenen Erfahrung. Ich habe letzte Woche einen Patienten substituieren müssen, wo diese Frage dezidiert von den Eltern an uns herangetragen wurde. Kann man natürlich sehr einfach durch eine Vorher-Nachher-Messung verifizieren. Vorher war der Patient Masernantikörper negativ, nachher hat einen signifikant hohen schützenden Antikörperspiegel gegen Masern akquirieren können. Ich komme also zu den Take-Home-Messages. Awareness ist insbesondere aufgrund der Heterogenität der Symptome essentiell. Strukturierte Diagnostik ist zielführend. Es stehen uns insbesondere in Österreich modernste Labor- und auch genetische Methoden zur Verfügung, um bis in die Details einer molekularen Diagnostik sinnvolle Informationen zu liefern. Präzisionsdiagnostik hilft, eine individualisierte, personalisierte Therapie auch bei Immundefekten zu generieren. Und interdisziplinäre Kooperationen sind ganz essentiell für diese Patienten, insbesondere wenn sie dann das Erwachsenenalter erreichen und an die internistische Medizin weitergegeben werden können. Nützliche Internetadressen können Sie dann auch noch aus dem Netz herunterladen, wenn Sie sich über eine von den Details weiter informieren möchten. Gut, danke vorerst für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, wir können ein paar Fragen jetzt gleich diskutieren, beziehungsweise können dann anschließend auch noch in der Runde in die Diskussion einsteigen.
Also bei einer normalen Lymphozytenzahl im peripheren Blutbild wird die Quantität bestimmt und über die Fax-Analyse dann über CD20 oder CD5 die Qualität. Ist das so richtig?
Im Prinzip ist es richtig. Ich benenne es trotzdem anders, weil auch in der Fax-Analyse bekommen wir eine Quantifizierung. Nur bekommen wir eine Quantifizierung der Subpopulationen. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass die Qualität der Fax-Analyse eine andere ist als die reine Quantifizierung über das periphere Blutbild. Aber wenn ich ich verwende das Wort der qualitativen Analyse lieber für die funktionelle Analyse. Und funktionelle Analyse bedeutet im immunologischen Sprachgebrauch dann, dass wir in der Zellkultur die Lymphozyten dazu animieren, das zu machen, was sie auch im Körper zu tun hätten. Also so wie ich erwähnt habe, dass wir die T-Lymphozyten mit Stimuli versetzen und dann ihre Reaktionsfähigkeit messen anhand der Vermehrung der Proliferation.